Herzlich willkommen zu einer Sendung der Neuen Essener Welle, dem Bürgerradio im Badehaus an der Zeche Karl. Mein Name ist Walter Wandke. Ich möchte Sie zu einem Vortrag über Krieg und Frieden im Iran einladen. Vor Jahresfrist hatte das Essener Friedensforum den bekannten exil-iranischen Publizisten Bahman Niromand in unsere Stadt eingeladen, um hier darzustellen, wie viel Bedrohung denn tatsächlich von diesem Staat und seinem aktuell herrschenden Regime ausgeht. Für das Essener Friedensforum übernahm Juliane Pilz die unmittelbare Begrüßung.
Das Essener Friedensforum freut sich sehr, dass wir doch eine volle Veranstaltung wieder haben. Ganz besonders natürlich wieder, dass so viele Iraner sich daran beteiligen, an unserer Diskussion um die Frage Iran, drohender Krieg. Wir hoffen auch weiterhin die Kontakte zu den Iranern, gerade in der Kriegsfrage und in unserer Antikriegsposition zu halten. Die Deutschen sowieso, aber auch die Iraner an unseren Aktivitäten weiter zu beteiligen. Wir haben heute einen ganz besonders prominenten Gast. Bahman Niromand ist der exzellente Kenner des Iran, gebürtiger Iraner, aber in Deutschland der Kenner des Iran, der in Bezug auf die historische und gegenwärtige Entwicklung des Iran, der iranischen Gesellschaft, aber auch der drohenden Konflikte intim Bescheid weiß. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass Herr Niromand einen Iran-Report herausgibt, an dem man regelmäßig die Entwicklungen, die innergesellschaftlichen Entwicklungen und auch die internationale Konfliktlage im Iran, USA, Europa verfolgen kann.
Werfen wir einen Blick auf die Lage im Nahen und Mittleren Osten, stellen wir fest, dass seit dem 11. September eine Entwicklung im Gange ist. Das, was jetzt die Besatzungen in Afghanistan und im Irak machen, hat mit allem anderen zu tun, aber nicht mit Demokratie. Es ist eine permanente Verletzung der Menschenrechte, die in diesen Regionen stattfindet. Man muss ja fragen, warum? Woher entstehen diese Konflikte? Man kann sagen, es gibt, wenn man sich den Konflikt Palästina-Israel anschaut, dann kann man in die Geschichte gehen und versuchen zu erklären, welche Entwicklung da in diesen Jahrzehnten erfolgt ist. Man kann über Libanon sprechen und die Gründe suchen, auch über Afghanistan und Irak. Aber es gibt einen wichtigen Grund, den man überall gleichmäßig findet. Und dieser Grund besteht darin, dass der Westen insgesamt ständig mit zweierlei Maß misst. Wir sprechen ständig, hören ständig von der Notwendigkeit, die Sicherheit Israels zu gewähren. Und das ist auch richtig. Israel, wie jeder andere Staat, muss für die eigene Sicherheit sorgen. Aber kaum jemand redet über die Sicherheit Palästinas. Stellen Sie sich mal vor, Iran würde ein anderes Land, wie Libanon zum Beispiel, angreifen, weil zwei iranische Soldaten gekidnappt worden sind, das ganze Land bombardieren, dann einen Waffenstillstand abschließen und 24 Stunden vorher Tausende von Streubomben dahin werfen. Was würde man hier für eine Stimmung erzeugen? Was würde man gegen Islam und Iran und so weiter für ein Bild entwerfen? Jetzt, weil Israel das gemacht hat, gut, hier und dort gibt es gewisse Kritik, aber dieser massive Bruch des Völkerrechts und dann auch noch dieser Zynismus, dass in den letzten 24 Stunden Tausende von Streubomben geworfen werden und man weiß, dass diese Streubomben nicht die Hezbollah treffen, sondern die normale Bevölkerung, das schafft Hass, das schafft Rachegefühle, da setzen sich die Menschen zu Wehr. Und dieser Konflikt, Ob es jetzt in Palästina ist oder in Libanon ist oder woanders, die wird immer weiter angeheizt. Anstatt endlich mal die Bremse zu ziehen und zu sagen, wir brauchen Frieden. Man muss sich vorstellen, Millionen Palästinenser sind seit Jahrzehnten auf der Flucht. Wie viele Menschen sind mit der Hoffnung, ihre Heimat, in ihrer Heimat zu leben, gestorben? Und das schafft Hass. Und Hass ist das Schlimmste, was überhaupt in der Politik mitwirken kann. In diesem Rahmen ist auch der iranische Atomkonflikt zu sehen. Iran sagt, wir sind Mitglied des Atomwaffensperrvertrages. Jedes Mitglied dieses Atomwaffensperrvertrages hat das Recht, das steht in dem Vertrag, Uran anzureichern und den atomaren Brennstoff zu friedlicher Nutzung der Atomenergie herzustellen. Und die Atombehörde muss nicht nur das hinnehmen, sondern im Gegenteil, auch das steht in dem Vertrag, die Atombehörde muss dieses Land unterstützen, damit es die Atomenergie friedlich nutzen kann. Das ist Fakt. Das leugnen die Amerikaner und auch die Europäer nicht, aber sie sagen, Iran hat die Absicht, die Atombombe herzustellen und deswegen wollen wir das verhindern. Dann fragen wir uns, will Iran tatsächlich die Atombombe herstellen oder nicht? Wir können ja versuchen, darüber zu spekulieren. Und es gibt objektive Gründe dafür, weshalb Iran tatsächlich die Atombombe herstellen möchte. Iran ist vollständig umzingelt von amerikanischen Streitkräften und Stützpunkten. Wir haben in Afghanistan, im Osten unseres Landes, haben wir die Amerikaner als Besatzungsmacht. In Pakistan steht die pakistanische Armee praktisch unter amerikanischem Befehl. Im Norden haben wir die ehemaligen Sowjetrepubliken, in denen die Amerikaner in den meisten Stützpunkten Militärstützpunkte haben. Wir haben im Westen die Türkei, das ist ein NATO-Land, sind die Amerikaner mit dabei. Dann kommen wir weiter runter, wir haben Irak, da sind die Amerikaner als Besatzungsmacht da. Persische Golf steht vollständig unter der Kontrolle amerikanischer Streitkräfte. Diese Umzingelung ist umso gefährlicher, wenn man bedenkt, dass die Amerikaner mehrmals betont haben, dass sie einen Regimewechsel im Iran anstreben. Es fällt mir schwer, aber wenn ich mich in die Lage dieses Regimes versetze, dann muss ich sagen, die fühlen sich tatsächlich bedroht. Das ist eine ungeheure Bedrohung für dieses Regime. Hinzu kommt, dass Iran umzingelt ist von Atommächten. Wir haben im Osten Indien und Pakistan, im Norden haben wir Russland und im Westen haben wir Israel. Auch dies ist eine Bedrohung für dieses Regime. Weiterhin gibt es auch Ambitionen, die das Regime hat, die jetzt Ahmadinejad und seine Kampfgefährten haben den Vorschlag gemacht, man sollte einen Block islamischer Staaten bilden und argumentieren damit, dass das ein mächtiger Block werden könnte. Das sind ja über 1,5 Milliarden Menschen mit sehr reichen Ressourcen an Bodenschätzen, Öl, Gas und so weiter. Wenn wir uns zusammenschließen und wie die Europäer eine Gemeinschaft bilden, dann sind wir eine wichtige Macht in der Welt. Dass dieses Vorhaben natürlich sehr illusionär ist, weil die Differenzen, die es zwischen den arabischen Staaten und Iran und mit dem Iran zwischen Schiiten und Sunniten und so weiter gibt, also dieses Vorhaben ist illusionär. Dennoch ein Plan, der dem Regime im Iran vorschwebt. Wäre Iran dann eine Atommacht, könnte Iran in diesem Rahmen eine führende Rolle spielen. Nach meiner Einschätzung ist all das, was wir jetzt erleben, also Krieg gegen Irak und Libanon und so weiter, dies alles ist ein Vorspiel. Auch Iran ist nicht der letzte Schritt. Es geht um die Kontrolle über die gesamte Region, über die Energien, denn hier lagert das meiste Öl der Welt, meiste Gasvorkommen. Und wer darüber die Kontrolle hat, gehört zu einer Supermacht. Und da der Bedarf an Öl und Gas immer weiter steigt, vor allem nicht nur bei den Amerikanern, sondern vor allem bei den Chinesen und Indern und auch anderen ostasiatischen Staaten, ist eine Konfrontation in den nächsten Jahren unvermeidlich. Jetzt schon ist eine Rivalität im Gange, wer mehr Macht über diese Region hat. In diesem Zusammenhang hat Ahmadinejad die Parole herausgegeben, weg vom Westen hin zum Osten, und argumentiert damit, warum sollen wir ständig vom Westen abhängig sein? Wir können ja unsere ganzen Ressourcen einsetzen, den Handel mit östlichen Staaten treiben. China ist ein riesiger Markt und Indien ebenfalls und andere Staaten auch, die ehemaligen Sowjetrepubliken. Warum sollen wir mit dem Westen so eng handeln? Da gibt es Bestreben Irans, sich einem Pakt anzuschließen. Sie wissen, es gibt den Versuch jetzt, einen Pakt zu bilden zwischen China und Russland und andere ehemalige Sowjetrepubliken, diese Shanghai-Konferenz. Iran ist bislang nur als Beobachter, aber Iran hat den Antrag gestellt, als ständiges Mitglied da mitzuwirken. Das heißt, wenn diese Front gebildet wird, spielt Iran als Brückenland zwischen dem fernen und nahen Osten eine sehr wichtige Rolle. Und wenn Iran da die Atombombe hätte als Atommacht, dann könnte Iran diese Rolle natürlich viel besser erfüllen. All dies sind Gründe dafür, dass Iran die Atombombe anstrebt. Ob es tatsächlich so ist, vermag ich nicht zu sagen. Aber die zweite Frage ist, kann Iran die Atombombe herstellen? Alle Geheimdienste, mit Ausnahme des israelischen Geheimdienstes, des CIA, britische Geheimdienst und auch die deutschen, und alle Forschungsinstitute besagen, dass Iran frühestens in 5 Jahren in der Lage wäre, die Atombombe herzustellen. Also eine unmittelbare Gefahr, wie das von israelischer und amerikanischer Seite dargestellt wird, ist nicht vorhanden. Man hat Zeit genug, um dieses Problem friedlich zu lösen. Aber nach meiner Auffassung und bei allen Recherchen, die ich durchgeführt habe, habe ich festgestellt, dass es aus der Sicht der USA, die natürlich auf Sanktionen und auch militärische Interventionen drängen, es gar nicht um den Atomkonflikt geht. Der Atomkonflikt spielt eigentlich eine sekundäre Rolle in der gesamten Strategie der USA. Es geht um die Kontrolle der Region. Und all diese Sachen, was jetzt bisher in diesen seit dem 11. September passiert sind, deuten darauf, dass Amerikaner diese Kontrolle erreichen wollen, koste was es wolle. In dieser Strategie sind 2 Lücken. Das ist einmal Syrien und zum anderen Iran. Und diese Lücken müssen geschlossen werden. Das ist das Ziel der USA. Ich bin mir ganz sicher, wenn man heute eine Lösung im iranischen Atomkonflikt erreichen würde, würden andere Probleme auftauchen, die Anlass geben zu Konflikten mit dem Iran. Die Europäer haben 2003 gesagt, als die Amerikaner sofort Sanktionen gegen Iran einleiten wollten, haben die Europäer gesagt, nein, diesen Kurs machen wir nicht mit, wir wollen den Konflikt auf friedlichem Wege lösen. Dann haben sie Iran die Forderung gestellt, während der Zeit der Verhandlungen sein Atomprogramm auszusetzen. Dieser Forderung ist Iran nachgekommen. Tatsächlich wurde kein Uran angereichert und nichts dergleichen. Die zweite Forderung war, das Zusatzprotokoll zum Atomwaffensperrvertrag zu unterzeichnen. Dieses Protokoll besagt, dass es der internationalen Atombehörde erlaubt ist, jederzeit und an jedem Ort unangemeldet Kontrollen durchzuführen. Und auch dies hat Iran unterzeichnet. Damals herrschten die Reformer im Iran, also waren an der Regierung und sehr viel kompromissbereiter als die jetzige Regierung. Man kam auch sich sehr nah und plötzlich haben 2004 die EU-Staaten, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die mit dem Iran verhandelten, einen Kurswechsel vorgenommen. Und plötzlich im September 2004 haben sie gesagt, Iran muss dauerhaft für immer und ewig auf sein Atomprogramm verzichten. Um welcher Staat lässt sich das sagen? Dieser Kurswechsel hat zur Eskalation des Konflikts geführt. Und zwar, die Europäer haben unter dem Druck der USA gehandelt. Noch im März dieses Jahres hat Russland einen Vorschlag vorgelegt. Und der besagt, Russland, der die industrielle Produktion des atomaren Brennstoffs, also die Anreicherung auf höherer Ebene, wird in Russland gemeinsam mit iranischen Wissenschaftlern in Russland durchgeführt. Wenn der Brennstoff hergestellt ist, kann man das nach Iran exportieren. Und Iran darf, um sein Recht zu akzeptieren, darf auf niedriger Ebene für Forschungszwecke Uran anreichern. Und niedriger Ebene heißt 3,5 bis 5 Grad, während man für eine Bombe 85 bis 90 Grad braucht, was viel, viel komplizierter ist als diese einfache Anreicherung. Iran war damit einverstanden, auch die Europäer haben grünes Licht gegeben. Der russische Außenminister ist am 6. März nach Washington geflogen, hat mit der Außenministerin Reis ein Gespräch geführt und nachdem er rauskam, sagte er vor der Presse, Russland hat keinen Vorschlag vorzulegen. Das heißt, die Amerikaner haben auch die Russen unter Druck gesetzt, diesen Vorschlag, der ganz klar eine Lösung des Problems war, zurückzunehmen. Also schließe ich daraus, dass die Amerikaner eigentlich kein Interesse haben an einer Lösung dieses Konflikts. Und sie benutzen diesen Konflikt als Handhabe, um Iran zu isolieren und einen Regimewechsel im Iran vorzunehmen. Dass sich dieses Regime dagegen wehrt, das ist überhaupt keine Frage. Und jetzt haben die Europäer endlich alles aufgegeben. Sie haben natürlich noch einmal den Versuch unternommen, durch Verhandlungen die Situation zu retten, weil sie endlich gemerkt haben, dass sie sehr dilettantisch sich verhalten hatten, dass sie sich, wenn gegen Iran Sanktionen eingeleitet werden und gar ein Krieg geführt wird, sie sich selbst ins eigene Fleisch schneiden. Warum? Weil der Ölpreis rasant steigen wird, über 100 Dollar. Und das ist ein harter Schlag gegen die ganze europäische Wirtschaft. Zweitens verlieren sie einen lukrativen Markt. Und drittens ist die europäische Sicherheit gefährdet. Denn ich werde nachher beschreiben, um was für ein Regime es sich handelt im Iran und wie die reagieren werden auf Sanktionen und auf Kriegsmaßnahmen. Also haben die Europäer zuletzt versucht, aber der Versuch war vergebens und jetzt haben sie es aufgegeben. Aber jetzt stehen sie alle mit leeren Händen da. Die sind sich nicht einig, die Vetomächte plus Deutschland, weil Russland der größte Waffenlieferant Irans ist, weil Russland große Interessen, wirtschaftliche Interessen im Iran hat. Der Atomreaktor, der erste Atomreaktor wird von Russen gebaut. Weitere 10 Atomreaktoren sind im Vertrag mit Russland. Und auch sonst ist der persische Markt für Russland sehr lukrativ. China ist existenziell auf iranisches Gas und Öl angewiesen. Das ist der Grund, warum die beiden Mächte keine Sanktionen und keine schon gar nicht Kriegsmaßnahmen gegen Iran durchführen wollen. Und hinzu kommt, dass es Russland und China, dass auch die natürlich kein Interesse daran haben, dass die Amerikaner ihre Kontrolle über die ganze Region ausweiten. Was bleibt jetzt, wenn der UNO-Sicherheitsrat nicht imstande ist, Sanktionen gegen Iran zu beschließen oder nur wie man jetzt neuerdings sagt, sanfte Sanktionen zu beschließen. Und sanfte Sanktionen, was kümmert das Iran? Interessiert das Regime überhaupt nicht. Was wird dann gemacht? Dann kann man also spekulieren wieder. Besteht die Möglichkeit, dass, wie die Amerikaner es nennen, Koalition der Willigen, dass man wieder, wie das vor dem Irankrieg auch war, eine Koalition der Willigen bildet. Und wer sind die Willigen? Wer sich an die Sicherheitskonferenz in München erinnert und die dortigen Beiträge aufmerksam gehört hat, dann weiß man, dass es darum ging, die NATO wieder zu reorganisieren und zu mobilisieren, und von nun an soll alles durch die NATO gerichtet werden. Das heißt, sämtliche Konflikte, in denen die USA oder die Europäer mit verwickelt sind, sollen durch die NATO gelöst werden. Und als ich diese Mobilisierung im Zusammenhang mit dem Waffenstillstand zwischen Libanon und Israel beobachtet habe, habe ich die Befürchtung, dass diese Sammlung der Kräfte der Militärs direkt im Nahen Osten schon ein Schritt für die Mobilisierung der NATO sein könnte, wenn Krieg geführt wird gegen Iran und Syrien, dass da die alle mit im Boot sitzen, Deutschland, Frankreich, Italien und so weiter. Dieses Szenario würde ganz verheerende Folgen haben, nicht nur für die Region, die sich in ein Brandfeld entwickeln würde, sondern auch für Europa und auch für die USA. Aber wie das vor dem Irakkrieg war und alle Vernünftigen, alle Wissenden geschrieben und gerufen haben, macht das nicht, das ist unvernünftig, ihr kriegt im Irak keine Demokratie, es wird einen Bürgerkrieg geben und so weiter und so fort. Und die Amerikaner nicht haben die Vernunft walten lassen und den Krieg durchgeführt. Auch jetzt könnte es sein, dass die Radikalen, die Fundamentalisten in den USA, in Washington, doch einen solchen Plan durchführen. Iran reagiert jetzt so, sagt, was kann uns überhaupt passieren? Einschneidende Sanktionen werden sie nicht durchführen können. Für Iran, aus iranischer Sicht, aus der Sicht dieses Regimes, ist die Drohkulisse, die man jetzt aufgebaut hat, wie ein brüllender Löwe ohne Zähne. Weil, was soll denn dabei herauskommen? Sanktionen sind schon gegen Iran angeleitet. Die Amerikaner sowieso, das besteht schon seit Jahrzehnten. Und die Europäer, also die Investoren, Unternehmer und so weiter, die verhalten sich schon sehr zurückhaltend. Innerhalb von wenigen Monaten ist zum Beispiel das Handelsvolumen zwischen Deutschland und Iran um ein Drittel zurückgegangen. Also das ist schon Einleitung von Sanktionen. Aber für dieses Regime sind solche Sachen sogar ein Geschenk des Himmels. Als wir den achtjährigen Krieg hatten, als Saddam Hussein, achtjährigen Krieg zwischen Iran und Irak, als Saddam Hussein Iran angegriffen hat, unter westlicher Unterstützung und ausgerüstet bis an die Zähne, um gegen Iran einen Krieg zu führen, da hat Khomeini gesagt, das ist ein Geschenk des Himmels. Und mit Recht, denn in dieser Eskalation in dem Konflikt ist das Regime in seinem Element, sozusagen. Da kann die ganze fundamentalistische Ideologie, die Märtyrerideologie und all das ungeheuer gepflegt und aktualisiert werden. Davon leben sie überhaupt. Im Grunde lebt dieses Regime, das wir haben, von Konflikten. Und zwar Konflikte im Außen. Alle diese Attacken von Ausland sind Steilvorlagen für Ahmadinejad. Genauso wie die Attacken aus Teheran Steilvorlagen für Bush sind. Dieses Regime, würde ich sagen, begrüßt sogar, wenn diese Lage eskaliert. Denn würde es ruhig sein, außenpolitisch, für die Regierung in Teheran, müssten sie sich um die brennenden Probleme des Landes kümmern. Und dazu ist dieses Regime absolut nicht in der Lage. Das ist ein wunderbares Ablenkungsmanöver, der sogar populistischer Art benutzt wird, um die Massen zu mobilisieren. Dieses Regime krankt an einem substanziellen Widerspruch. Von Anbeginn, schon nach der Revolution. Und dieser Widerspruch kommt schon in der Bezeichnung zum Ausdruck. Islamische Republik. Islamisch, das ist ein islamischer Gottesstaat. Und ein islamischer Gottesstaat richtet sich nach Anweisungen Gottes oder dessen selbsternannten Stellvertretern auf Erden. Richtet sich nach dem Koran und Überlieferungen des Propheten. Das ist ein System von Hirten und Schafen. Das ist ein Gottesstaat. Eine Republik richtet sich nach dem Willen des Volkes. Das ist also ein Widerspruch in sich. Islamische Republik ist ein Widerspruch. Dieser Widerspruch, der in der Bezeichnung zum Ausdruck kommt, sieht man auch in der Verfassung. Wir haben zwar ein Parlament, das vom Volk gewählt wird, über die Wahl werde ich gleich sprechen, und wir haben einen Staatspräsidenten, der vom Volk gewählt wird, aber wir haben unzählige Instanzen, die die Macht des Parlaments und auch des Staatspräsidenten negieren. Zum Beispiel, wir haben einen Wächterrat, sogenannten Wächterrat. Und dieser Wächterrat kann jedes Gesetz, das das Parlament verabschiedet, zurückweisen. Das heißt, was ist das für ein Parlament? Was sind das für Volksvertreter? Der 12 Leute, die da in diesem Rat sitzen, einfach deren Willen negieren. Aber damit nicht genug. Der Wächterrat kann bestimmen, wer sich zur Wahl stellen kann und wer nicht. Das heißt, wenn ich dem Wächterrat nicht genehm bin, dann sagt er, raus, du darfst dich nicht bewerben. Bei den Wahlen, Parlamentswahlen 2004, sind mehr als 2500 Bewerber vom Wächterrat zurückgewiesen worden. Und selbstverständlich, wer zurückgewiesen wird, weiß man ja. Das sind zumindest Reformer und Leute, die also kritisch dem Regime gegenüberstehen. Also wird ordentlich erstmal gefiltert und dann die Wahlen selbst werden auch manipuliert und dann kommen die richtigen Leute ins Parlament. Hier von freien Wahlen zu sprechen, das ist eine Farce. Es ist keine Wahl. Viele Leute haben mich gefragt hier, wie kommt das, dass die Mehrheit des iranischen Volkes Ahmadinejad gewählt hat? Dabei redest du von einer entwickelten Zivilgesellschaft im Iran. Sie sagen, wie? Bei den Wahlen 2005, also Präsidentschaftswahlen, haben 406 Leute sich beworben. Und ganze 6 wurden vom Wächterrat akzeptiert. Das ist keine freie Wahl, das hat nicht die iranische Bevölkerung entschieden, diese Wahl. Und auch da, unter diesen 6, wurde unglaublich manipuliert, bis Herr Ahmadinejad schließlich zum Staatspräsidenten gewählt wurde. Der Revolutionsführer ist mit uneingeschränkter Macht ausgestattet. Er kann das Parlament auflösen, er kann die Gesetze vom Parlament verabschiedeten Gesetze zurückweisen. Er hat den Oberbefehl über die Armee und Revolutionswächter. Er hat den Oberbefehl über die Geheimdienste. Er ernennt den Justizchef. Zwar in der Verfassung ist von der Unabhängigkeit der Gewalten, also auch von der Justiz, die Rede. Aber auch das ist Unsinn, denn wenn der Justizchef vom Revolutionswächter ernannt wird und nicht vom Volk gewählt wird, ist er abhängig. Es gibt also verschiedene Instanzen, die alles negieren, was an republikanischen Elementen in diesem Staat sein soll. Mit Recht sagt der ideologische Ziehvater von Ahmadinejad, Mesbah Yazdi, der in Rom sitzt, in der heiligen Stadt Rom sitzt, sagte, das alles, dieses Republikanische, ist alles Unsinn. Das muss alles raus. Wir brauchen einen lupenreinen Staat, islamischen Staat. Hat er recht, denn wir haben sowieso, das sind keine republikanischen Elemente in diesem Regime, obwohl das formal das Parlament gewählt wird und Staatspräsident gewählt wird. Diese Strukturen, das ist erst einmal die offizielle Struktur. Hinzu kommt die inoffizielle Struktur. Und diese inoffizielle Struktur wirft ein Licht auf die wirkliche Macht im Iran. Obwohl zum Beispiel der Revolutionsführer mit nahezu unbegrenzter Macht ausgestattet ist, ist er nicht der mächtigste im Iran. die mächtigsten in mafiösen Organisationen, wie zum Beispiel die Stiftungen. Khomeini hat, nachdem er die Macht übernommen hat, hat er einige Stiftungen gegründet. Eine zum Beispiel zum Schutz der, wie sie sagen, Barfüßigen und Habenichtse. Die sollten soziale Gerechtigkeit erfahren, unterstützt werden und wohlhabend werden und so weiter. Oder im Zusammenhang mit dem Krieg wurden für die Kriegsopfer und Hinterbliebenen solche Stiftungen gegründet. Diese Stiftungen kontrollieren heute den größten Teil der iranischen Wirtschaft und auch den Schwarzmarkt. Sie machen alles, was sie wollen. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Vor einiger Zeit ist der Wirtschaftsminister, hat er einen Bericht, dem Parlament einen Bericht gegeben und hat gesagt, an dem Hafen so und so sind 35 Anlagestellen, wo die Schiffe mit Waren kommen, einkommen und rausgehen. Und da hat er gesagt, nur 3 dieser Anlagen stehen unter der Kontrolle der Regierung. Da hat ein Abgeordneter gefragt, ja, was ist denn mit dem Rest? Sagte, meine Herren, Sie wissen das doch besser als ich. Das heißt, es wird alles anders von anderen Mächten kontrolliert. Die Regierung ist eigentlich mit wenig Macht ausgestattet, hat wenig zu sagen. Oder ein anderes Beispiel. Iran muss 40%, jetzt werden Sie erstaunt sein, 40% seines Benzinbedarfs aus dem Ausland einführen. Iran, das viertgrößte Land, ölreiches Land. Warum? Weil diese Raffinerien nicht die Kapazität haben, um den Eigenbedarf zu decken. Anstatt jetzt in diese Raffinerien, also neue Raffinerien zu bauen und dort zu investieren, damit man nicht Benzin einführen muss, wird dieses Benzin, eingeführte Benzin, vom Staat subventioniert. Und verkauft wird das Benzin zu demselben Preis wie das im Inland produzierte Benzin. Und das ist im Iran wahnsinnig teuer. Sie werden vor Neid erblassen. Es ist Liter 6 oder 7 Cent. Also, jetzt wird dieses Benzin, das der iranische Staat teuer kauft im Ausland, wird im Inland zu 6, 7 Cent verkauft. Und was passiert mit dem? Einen großen Teil dieses Benzin nehmen sich diese Stiftungen, kaufen sie und exportieren sie nach Pakistan, nach Indien, in die Türkei und so weiter und verkaufen das um das 20-fache. Das sind mafiöse Organisationen, die nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch Macht haben. Sie haben ihre paramilitärische Organisationen, sie haben ihre Geheimdienste, sie haben ihre Gefängnisse. Manchmal verschwinden Leute, man weiß nicht, wo sie sich befinden. Irgendwo sind sie im Gefängnis, werden dort gefoltert oder was auch immer. Oder Anschläge auf Zeitungsredakteure, auf Redaktionen, auf Verlage und so weiter. Das ist nicht immer die Regierung, das ist nicht immer die offizielle Polizei und Geheimdienst und so weiter, sondern das sind auch diese paramilitärischen Organisationen, die den Stiftungen unterstehen. Das ist dieser Staat und ich glaube, nach meiner Einschätzung, trotz 27 Jahre Islamischer Republik, hat dieser Staat bis zum heutigen Tag sich nicht etablieren können. Er hat die Macht haben die Islamisten, aber etabliert als ein Staat, der richtig seine Strukturen hat und fest verankert ist in einer Gesellschaft, das ist die Islamische Republik nicht. Es hat eine Entwicklung im Iran gegeben in diesen 27 Jahren. Erst Terrortausende wurden hingerichtet, die gesamten oppositionellen Organisationen liquidiert. Und im Grunde gibt es im Iran bis zum heutigen Tag eine Teilung der Gesellschaft. Und zwischen den beiden Teilen besteht eine sehr dicke Mauer, der also nicht von einer Seite auf die andere überwunden werden kann. Diese Teile, der eine Teil ist das islamische Lager und da sind alle mit drin, die an das System des Velayat-e-Faqih, also dieses System, das ich Ihnen beschrieben habe, glauben, davon überzeugt sind, zu diesem Lager gehören Und außerhalb dieses Lagers sind alle anderen, egal Kommunisten, Nationalisten, Laizisten, wer auch immer. Und es ist unmöglich, von jemandem aus diesem Lager in das andere zu kommen oder an höhere Positionen im Staat zu gelangen. Das ist unmöglich. Das hat dazu geführt, dass wir eine Entwicklung hatten, erst einmal 8 Jahre Krieg, und da herrschte im Inland nur Terror, denn wer kleinste Kritik äußerte, galt als Kollaborateur und wurde verhaftet und erschossen und so weiter. Und nach dem Krieg gab es noch einmal eine ganz unglaubliche Säuberung, wo Tausende hingerichtet wurden, auf Khomeinis Befehl, bevor er starb. Und dann gaf es den Versuch, unter Rafsanjani erst einmal, den Staat auf pragmatischem Wege zu stabilisieren. Natürlich immer, Sie müssen das immer vorstellen, dieser Terror besteht, aber trotzdem der Versuch des Staates, endlich sich zu stabilisieren. Und dann kamen die Reformer unter Khatami, wo es eine gewisse Öffnung in der Gesellschaft gab. Und jetzt sind die Radikal-Islamisten an der Reihe. Warum die Radikal-Islamisten? Den Radikal-Islamisten gelungen ist, nach 8 Jahren Khatami-Regierung an die Macht zu kommen, darüber kann man lange reden. Erst herrschten die Gefährten Khomeinis, Rafsanjani, Khamenei, all diese Ayatollahs. Und die haben sich in der Tat sehr bereichert. Und im Vergleich zu diesen, will ich sagen, Räubern am Nationalreichtum, sind die Schah-Leute wie kleine Taschendiebe. Die sind dermaßen korrupt. Eine solche Korruption hat es in der iranischen Geschichte bisher noch nicht gegeben. Und die sind mir aus diesen Mullahs, die früher, ich erinnere mich, als ich ein Kind war, da wurde auch bei uns zu Hause manchmal im Trauermonat und so weiter so eine Feier gemacht. Und da wird ein Mullah eingeladen und bringt die Frauen zum Weinen und dann geht er wieder weg und kriegt ein Handgeld, so, was weiß ich, 5 Euro oder was. Aus diesen Leuten sind Milliardäre geworden, haben ganz dicke Konten in der Schweiz und überall. Und jetzt, als die Drohung kam, man werde die Gelder sperren, im Rahmen der Sanktionen haben sie schnell Milliarden transferiert in ostasiatische Staaten. Es könnte sein, dass man deren Reichtum sperrt. Jetzt, die zweite Generation, zu der Ahmadinejad und diese Radikal-Islamisten gehören, die haben in diesen 27 Jahren die Drecksarbeit gemacht, in der Tat. Sie haben die ganzen Demonstrationen organisiert, sie haben die gesamte Opposition, die oppositionellen Organisationen liquidiert, sie haben die Gefängnisse verwaltet, sie haben die Geheimdienste organisiert und sie haben 8 Jahre Krieg geführt und so viele Opfer gebracht. Und jetzt sagen sie, nein, jetzt ist Schluss. Jetzt sind wir an der Reihe. Ihr habt die Revolution, die Ideale der Revolution verraten. Ihr habt die Armen nicht unterstützt. In unserem Land, dieses reiche Land, leben 50% der Bevölkerung unterhalb des Existenzminimums. Ihr habt verraten und wir wollen zurückkehren zu den Idealen der Revolution. Und da hat es schon zu Khatamis Zeiten die Vorbereitung, das ist meine These, die Vorbereitung eines Militärputsches gegeben. Die Sepah-e Pasdaran, also Revolutionswächter, dann diese Geheimdienste und dann die Basiji-Organisation, das ist eine Milizenorganisation. Es wird behauptet, die haben einige Millionen Mitglieder, die also soziale Dienste leisten sollen und so weiter. Die haben gemeinsam nicht nur gegen die Reformer, sondern auch gegen die da oben versucht zu agieren und ist ihnen gelungen. Und sie haben jetzt im Parlament die Mehrheit, sie haben den Staatspräsidenten und sie beherrschen die meisten dieser Organe. Das ist höchst gefährlich für unser Land, weil die haben absolut kein Konzept, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Und die arbeiten ganz stark mit der Ideologie. Ahmadinejad sagt, er sei der Vorbereiter für die Rückkehr des verborgenen Imam, also nach schiitischem Glauben. ist der 12. Imam verschwunden und wird eines Tages auftauchen und Gerechtigkeit auf der ganzen Welt walten lassen. Und dieser Imam hat ihn beauftragt, seine Rückkehr vorzubereiten. Und ständig erzählte er solche Geschichten, zum Beispiel als er bei der Vollversammlung der UNO war. Letztes Jahr hat ihn ein Heiligenschein umgeben und ihn geführt und alle Welt in Erstaunen versetzt und so weiter, solche Geschichten erzählt. Diese Ideologisierung, von der man langsam abkommen wollte, schon mit Rafsanjani begann das und Khatami hat das fortgesetzt, Entideologisierung der Gesellschaft, das ist jetzt wird zurückgenommen. Nach innen wird jetzt Terror geübt gegen Andersdenkende, gegen Intellektuelle, gegen Schriftsteller, gegen Studenten, gegen unabhängige Organisationen, regierungsunabhängige Organisationen. Und man versucht, dieses militärisch-ideologische durchzusetzen. Das ist sehr gefährlich. Ahmadinejad und sein Kabinett fahren von Provinz zu Provinz und aus der Staatskasse schenken sie den Armen Gelder, die vorübergehend denen natürlich eine Freude bereitet. Sie den jubeln ihm zu, weil sie diese Gelder bekommen. Anstatt diese Gelder zu investieren, schenkt er Almosen und gewinnt für sich die Unterstützung der Massen, vor allem in der Provinz. Und nicht nur dadurch, durch die Attacken, und das ist der Sinn dieser Attacken, und darauf sind leider die westlichen Politiker reingefallen. 27 Jahre hört man im Iran jeden Freitag, nieder mit Israel, nieder mit den USA, Israel soll verschwinden. Das iranische Volk hört das überhaupt nicht mehr. Die haben schon die Ohren voll davon. Und das Ausland hat auch das ignoriert. Aber als Ahmadinejad gewählt wurde und das gesagt hat, plötzlich eine massive Reaktion aus dem Westen. Und da hat er sich gedacht, ja wunderbar, das ist ja toll. Hat er nachgesetzt, immer wieder, Israel muss verschwinden und so weiter. Und nicht nur das, er hat sogar Holocaust in Frage gestellt, völlig unvermittelt. Was hat Holocaust mit Iran zu tun? Und die Menschen im Iran wissen überhaupt nicht, kaum jemand weiß, was Holocaust ist, ob das was zum Essen ist oder zum Anziehen ist oder was. Das ist aber dafür bestimmt, die Massen zu mobilisieren, vor allem auch in den arabischen Ländern. Und in der Tat ist Ahmadinejad dank der falschen Politik des Westens zum Helden geworden in allen islamischen Ländern. Das ist jetzt die Situation vom Staat aus gesehen. Wir haben aber, und erlauben Sie mir noch ein paar Minuten, auf die iranische Zivilgesellschaft zu sprechen kommen. Wir haben neben dieser Gesellschaft, die Millionen umfasst, haben wir im Iran eine Mehrheit, die völlig anders denkt, völlig anders lebt, völlig andere Ideale hat, ein völlig anderes Leben führt. Schriftsteller, Journalisten, Studenten, die iranische Jugend, die iranischen Frauen. Was für ein Kampf die iranischen Frauen in diesen 27 Jahren durchgeführt haben. Und welches Selbstbewusstsein sie bekommen haben durch diesen Kampf. Das ist so erstaunlich und leider im Westen nahezu unbekannt. Es gibt im Iran zig Frauenorganisationen, die für Rechte der Frauen kämpfen. Wenn Sie ins Internet gehen, sehen Sie hunderte von Seiten von Frauen, die wunderbar darstellen, was sie wollen, was sie anstreben. Zurzeit sammeln die gemeinsam, diese Organisationen, von 1 Million Unterschriften für Gleichberechtigung. Organisation, die heißt Islamische Feministinnen. Neulich habe ich ein Interview mit einem Vorstandsmitglied dieser Organisation gemacht. Da habe ich gesagt, was heißt denn Feminismus? Worin unterscheidet sich dieser Feminismus von den europäischen? Gar nicht, sagt sie. Genau dasselbe wollen wir. Wir wollen Gleichberechtigung, wir wollen alle Rechte, die auch in demokratischen Ländern sind. Ja, aber was heißt dann islamische Feministin? Ja, wir wollen unseren Glauben behalten. Ich bin Muslime und ich will meinen Glauben behalten. Dann frage ich, aber dieser Glaube erkennt die Gleichberechtigung nicht an. Sagt sie, wo denn? Sage ich, im Koran. Sagt sie, ja, dann muss das weg. Das ist Fantastisch. In dieser Auseinandersetzung, im Rahmen dieser Auseinandersetzung der Frauen, der Jugendlichen, die eine völlig andere Vorstellung vom Leben haben, die völlig dem Staat den Rücken gekehrt haben, ist in diesem Rahmen, in den 27 Jahren, eine weit entwickelte Zivilgesellschaft im Iran entstanden. Und diese Zivilgesellschaft hat zwei, drei hervorragende Vorzüge. Erstens ist sie im Großen und Ganzen genommen ohne Ideologie. Es geht um die Herstellung der Menschenrechte. Alle berufen sich auf Menschenrechte. Kaum jemand sagt, ich will jetzt Kommunismus, Nationalismus und alle diese Sachen, die ideologisch behaftet sind. Es geht um die Menschenrechte. Und das ist ein großer Vorteil. Das heißt, diese Entideologisierung der Bewegung. Im Rahmen dieser Bewegung wird nicht nur darauf hingewiesen, was der Westen gegen Iran gemacht hat und welche Schuld der Westen an dem Rückstand unserer Gesellschaft hat. Und tatsächlich hat der Westen viel Schuld dran. Sie wissen zum Beispiel, Mossadegh ist durch der einzig demokratische Ministerpräsident, den wir hatten, ist durch einen CIA-Putsch gestürzt worden, 1953. Dafür haben sich später Clinton und Albright entschuldigt, aber was soll das? Aber sie haben gesagt, das alles ist klar, aber wir haben doch auch selber Schuld an dieser Misere. Also müssen wir uns mit unserer Gesellschaft auseinandersetzen, mit unserer Kultur, mit unserer Geschichte und vor allem mit unserer Religion. Die Auseinandersetzung, die im Iran mit der islamischen Religion geführt wird, ist weit, weit der Auseinandersetzung in anderen islamischen Staaten voraus. Und es gibt klare Forderungen seitens Intellektueller, seitens Religionswissenschaftler und nicht zuletzt seitens Turban tragende Geistliche, die sagen, wir wollen die Trennung von Staat und Religion. Und begründen das ganz wunderbar und für jedermann verständlich. Es sind nicht Diskussionen, die in Hinterzimmern von Religionshochschulen geführt werden oder in irgendwelchen Nischen, sondern diese Diskussionen erscheinen in Zeitungen und Zeitschriften, die große Auflagen haben. Sie werden zwar verboten, dann erscheinen diese Zeitungen unter anderen Namen. Und so geht dieser Katz-und-Maus-Spiel weiter. Wenn ich jetzt den ganzen Prozess sehe, dann glaube ich, dass diese Entwicklung, die in der iranischen Zivilgesellschaft stattgefunden hat, nicht mehr rückgängig zu machen ist. Auch nicht durch diese Radikal-Islamisten. Eine Gefahr besteht. Wenn Sanktionen kommen und wenn eine einzige Bombe auf den Iran fällt, bricht diese Zivilgesellschaft auseinander, weil viele Iraner sich sagen, wenn unser Land von außen angegriffen wird, nehmen wir dieses kleinere Übel und stellen uns hinter das Regime. Und darauf hofft Ahmadinejad. Danke, das ist alles.
Die neue Essener Welle bedankt sich bei Bachmann Niromant und dem Essener Friedensforum, das diesen Vortrag schon vor einigen Monaten organisieren konnte. Deutschen wie Iranern wünschen wir noch viele friedliche, feldzugsfreie Abende. Für heute tschüss, sagt auch Walter Wandke. Bleiben Sie weiterhin dem Bürgerfunk treu, auch zu dieser späten Stunde.
Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont? Denkst du vielleicht gerade an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons, und dass sowas von sowas kommt. Platz für Sieger. Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab einen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn.